das erste Wort.
Jedes Mal, wenn der Counter runterläuft.
Boah, meine Stimme war ziemlich unangenehm, mein Hallo.
Nicht so schlimm.
Ich war so hysterisch.
Ich schneide dich eh raus.
Gut. So witzig.
Nächste Folge wird spannend, weil wer hat dann das erste Wort? Weil
wir überlassen das Wort nächste Woche unserer Gästin. Schreckliches Wort, unserem Gast. Ich habe gestern die Bestätigung fürs Transcontinental Race bekommen. Also ich habe natürlich irgendwie damit gerechnet, dass ich schon einen Platz bekommen werde. Aber ja, jetzt ist es offiziell und das Ziel ist für mich gesteckt, wieder TCR zu fahren. Außerdem habe ich auch meine Anmeldung fürs Tracker Adventure rausgeschickt und ich habe die Zusage fürs Dead Ends and Cake, dass ich mit meinem Papa zusammenfahren werde.
Mit deinem Papa?
Mein
das
Papa
ist ja
zu
mal eine
Weihnachten
einzigartige
geschenkt.
Story. Und freut er sich?
Ja, vielleicht können wir teasern, dass Stefan die Story interesting findet. Ja, freut sich mega. Also ich glaube, es ist für uns beide einfach was super Besonderes. Bin auch sehr gespannt, wie unser Miteinander da so ist und wie mein Papa ist noch nie so viele Kilometer am Stück gefahren, wobei er natürlich schon, also er ist schon 300 Kilometer und mehr gefahren. Er fährt seit 25 Jahren super viel Fahrrad. Der ist auf jeden Fall fit.
Da gibt es auch Bilder von Jana, wie sie mit ihrem Papa so die ersten Rennen fährt und sowas. Was ich, seid ihr nicht in Ötzi zusammengefahren? Nee.
Wir sind Arlberg-Giro mal zusammengefahren, ja. Das war auch einer meiner ersten Radmarathons, den wir quasi dann zusammen gemacht haben. Ja, es war mega schön. Er war schon auch so ein bisschen, er hat mich da immer sehr supportet, was das Radfahren natürlich angeht. Und irgendwie super schön, dass er in meiner Nische, in dem Ultracycling oder in meiner Community, dass er Lust hat, da auch dabei zu sein. Und
ja, ist was Besonderes aus meiner Sicht. Also wenn die Eltern später auch im Leben noch immer an den Interessen der Kinder quasi Interesse finden.
Ja, natürlich cool. Auch super schön, dass er so fit und gesund ist und ich auch und dass wir das so zusammen machen können. Ja, ich hoffe nur, es regnet nicht, weil er hasst Regen auf dem Fahrrad, wirklich. Ich hoffe, es erwischt ihn besser als mein Bruder beim Dead Ends and Cake mit mir.
Ah, du machst eine richtige Family-Ausfahrten, hey.
Ich glaube, das wird auch eine gute Vorbereitung, dann eine gute lange Fahrt, quasi 4 Wochen vorm TCA dann. Und ansonsten, ja, ich war dieses Jahr immer noch nicht auf dem Fahrrad. Ich mache nur Wintersport.
Krass.
Also ich war viele Skitouren und gehe Langlaufen. Und Laufen ist bei mir auch Wintersport. Ich finde, Langlaufen ist schon ein cooler Sport, weil es der Effizienz vom Radfahren, zumindest wenn man die Technik einigermaßen kann, sehr nahe kommt. Also es ist nicht so mühsam wie Laufen.
Und ist es nicht auch sehr ergänzend, weil die Muskelgruppen ja ganz andere sind?
Genau, und man bezieht halt seinen ganzen Körper mit ein. Also auch Rücken, Trizeps merkt man sehr, sehr schnell.
Was ist mit den Adduktoren?
Auf jeden Fall auch, ja. Und man streckt sein Bein komplett aus, was wir beim Radfahren nie machen. Also auch so für die Beweglichkeit und so weiter in der Hüfte ist es, glaube ich, ein ganz guter Alternativsport.
Ich finde es immer so interessant, Leute, die im Büro sitzen, die sitzen ja quasi immer gebückt, also 90 Grad von der Hüfte und dann setzen sie sich aufs Fahrrad und da ist die Beugung eigentlich genau die gleiche.
Ja, noch geringer, ja.
Der Hüftbeuger.
Auf jeden Fall mache ich viel Wintersport und bei dir?
Krass, unspektakulär. Es ist fast nichts passiert. Ich zelebriere das aber fast so ein bisschen oder lebe das so ein bisschen. Der Januar ist wirklich, also andere machen Winterschlaf und ich fahre da auch so ein bisschen runter. Also ich bin wirklich auch gar nicht so getrieben, irgendwas machen zu wollen, sondern es ist so, okay, trinkst du mal einen Tee? Liegt
ja,
wahrscheinlich auch
schön,
daran, dass ich Winter fast keine Jobs habe. Also, meine Arbeit ist ja immer so sehr saisonbedingt.
Wir können ja ein paar Projekte planen.
Haben wir eh schon. Oder?
Ja, wir wollen Bikepacken gehen im Frühjahr.
Das haben wir letztes Jahr auch gemacht, war auch schön.
Ja, ich war letztes Jahr schon im Februar im Tessin Bikepacken. Das ging auch super gut. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Temperaturen und auf die Witterung an, aber das kann schon früh gut klappen.
Hey, jetzt, wo wir schon beim Fahrradfahren sind, sollen wir
ja
rein ins Thema gehen.
Ja, ich habe für heute ein bisschen Recherche betrieben und fand es selbst super spannend, weil ich meine, offensichtlich mache ich diesen self-supported Ultracycling-Sport seit 5, 6 Jahren und trotzdem habe ich jetzt für die Folge noch ein bisschen was dazugelernt. Das finde ich cool.
Ich auch, weil es mir auch wichtig war, da jetzt keinen Quatsch zu erzählen. Es geht heute um das self-supported Ultra-Regelwerk oder wie ich es gerne nennen würde, self-supported Ultra-Ethos. Weil ich finde, das Wort Regel immer wieder so ein bisschen aggressiv klingt und vielleicht auch falsch.
Genau, und ich habe mich vor allem dafür interessiert, auch wie sich dieses Regelwerk oder dieser Ethos entwickelt hat. Also wo die Ursprünge sind, wie man das differenzieren kann zu anderen Sportarten.
Ich würde gerne einen kleinen Satz vorausschmeißen, den ich ganz geil fand. Self-supported ist kein Regelwerk. Es ist eine Einladung, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und andere. Findest du nicht?
Doch, finde ich schon, aber ich finde, es ist so belehrend. Ich will nicht, dass es so rüberkommt, als würden wir uns jetzt über alle erheben und als hätten wir jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, was das Regelwerk da angeht. Ich will eher so ein bisschen, aber du hast natürlich recht. Genau das ist es ja nicht. Es ist nicht rigide, sondern es ist ein Appell auch an sich selbst, um das Bestmögliche rauszuholen, das man eben ganz alleine schaffen kann.
Genau, also auch einer der Gründe, warum wir darüber reden, ist, also mir geht es hauptsächlich darum, verstehen zu wollen, wo kommt das her, wo ist der Ursprung und wo entwickelt es sich hin und was ist meiner Meinung nach wichtig zu wahren. Also weil vor allem die Szene ja extrem schnell wächst, in einer unglaublichen Geschwindigkeit seit, sage ich mal, Corona ungefähr. Deswegen wäre es halt interessant, einfach auch, keine Ahnung, es ist immer schön so zu wissen, wo kommt es her und wie entwickelt es sich und dann zu schauen, okay, wo muss man aufpassen. Ich meine, man sieht es in anderen Sportarten, die explodiert sind, wie im Ultrarunning, das war ja auch ein extrem schneller Wachstum und da siehst du ja so Sachen wie, dass extrem viele Rennen von UTMB gekauft werden, also Paradebeispiel ist aktuell der Zugspitz Ultra Trail, der ja immer sehr traditionell und original und echt war und immer so einen starken Spirit hatte. Und seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr ist bekannt, dass der UTMB, wie nennt man das eigentlich, das ist ein Unternehmen, ein Konglomerat, das ganz viele Ultrarennen übernommen hat und besitzt und so ein ganzes Konstrukt um dieses Ultrarunning aufgebaut hat, dass man da Punkte sammelt, um dann bei dem UTMB in Chamonix laufen kann und sonst und so weiter. Dieses Franchise halt da jetzt aufgebaut hat. Und das kommt bei manchen, ist es egal, aber so den True Spirit Leuten sagen sie, ja, was hat denn das jetzt noch mit unserem originalen Lauf zu tun. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, wo es hingehen kann und wo man halt einfach mal gucken kann, einfach mal die Augen aufhält.
Gehört UTMB nicht zu Ironman?
Weil, will ich jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, es hat irgendeine Connection, ja.
Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht Non-Profit, sondern es ist ein Unternehmen, das wirtschaftet.
Absolut. Also genau, das sind eben so Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel beim Zut ja letztes Jahr noch eine Doku gedreht und dann kenne ich halt den Heini und schreibe ihm so, hey du, kann ich da Start-Ziel stehen und Doku machen? So, ja, holst du eine Mediakarte ab, kein Problem. So, dieses Jahr UTMB, ja, okay, musst du dich erstmal hier registrieren, du musst eine Medializenz kaufen, 15.000 Euro und wenn du Medializenz A willst und überall hin willst, dann kostet es so und so viel. Da weht halt ein anderer Wind, ja, da wird halt Cash gemacht.
Im Prinzip ist es ja gut, wenn die Leute für ihre Arbeit bezahlt werden, aber wie viel Gewinn dabei rumspringt, ist natürlich irgendwie eine andere Sache und auch wie das den Spirit für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann verändert.
Wobei es da wieder ein lustiger Sonderfall ist, dass der UTMB in Chamonix ja schon immer einen großen Stellenwert hatte, den mal zu laufen, aber dann alle UTMB-Races quasi die lokalen Races übernehmen und dann so, hey, aber das ist unser Lauf.
Im Ultracycling ist es auf jeden Fall so, dass die Ursprünge eigentlich in Nordamerika liegen. Also meiner Recherche nach sind die allerfrühesten Rennen zum Beispiel des Trans-AM, das sind 6.800 Kilometer von West nach Ost in den USA. Und diese Route gibt es seit 1976. Und die Rennaustragung dazu besteht aber erst seit 2014. Dann ist, glaube ich, die Tour Divide das älteste Rennen seit 1999. Das sind eben 4.400 Kilometer, 60.000 Höhenmeter mit dem Mountainbike. Ist auch noch heute natürlich ein sehr prestigeträchtiges Rennen. Und kurz danach wurde dann Arizona Trail Race und Colorado Trail Race 2006 und 2007 erstmalig ausgetragen. Und die drei Rennen zusammen, also Tour Divide, Arizona und Colorado, sind dann die Triple Crown Trophy, die es ja auch bis heute quasi zu gewinnen und zu feiern gibt. Da hat zuletzt, glaube ich, der Justinas großes Aufsehen erregt, weil da haben auch die Regeln großen Effekt gehabt. Hat bei einem dieser Rennen eine Panne gehabt, sein Fahrrad im Wald versteckt, ist mit einem Taxi, glaube ich, zu einem Bikeshop gefahren, um da eine Reparatur an seinem Laufrad vorzunehmen, ist mit dem Taxi wieder zurückgefahren, hat sein Fahrrad, also das Laufrad repariert und ist weitergefahren. Und das ist eben in dem Sinne ein Regelverstoß und deswegen wurde ihm die Triple Crown offiziell nicht anerkannt, obwohl er die drei schnellsten Zeiten gefahren ist, die es da je gab. Und ich glaube, das zeigt schon, wie wichtig die Regeln sind. Es ist eins von diesen, glaube ich, prominenten Regeln, Regelverstößen in der Szene. Wir sprechen heute auch noch über das Cola-Gate.
Aber genau, ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Paradebeispiel. Also, weil ich bin mir sicher, Justinas ist da gestanden und wusste fast, was er macht. Aber in dem Moment ist es extrem schwer, diese Versuchung, das Taxi zu nehmen und sich dann in diesem Moment, in dieser Ausnahmesituation zu sagen, ja.
Ich glaube tatsächlich, er war sich das nicht bewusst. Also diese Regeln variieren eben auch und bei anderen Rennen darf man das so machen. Und bei diesem Rennen im Spezifischen, aber zum Beispiel auch beim TCA, wäre das so, dass man mit seinem intakten Fahrrad zurück zu der Stelle fahren, also aus eigener Kraft fahren muss, wo man die Route verlassen hat. Zum Beispiel auch die Hélène Fromonty, die ist eine Freundin und gute Radfahrerin, die dieses Jahr das Trans-Pyrenees Race gewonnen hat, bei der war die exakt gleiche Situation. Ihr ist es dann aufgefallen oder sie hat sogar einen Call bekommen oder eine Nachfrage von den Veranstaltern, wie sie zurückgekommen ist. Und sie ist dann quasi, glaube ich, 2x60 Kilometer Umweg gefahren, um ihren Fehler quasi zu korrigieren. Ist zurück zu dem Radspock, zu der Radwerkstatt geradelt und wieder zurück zu dem Punkt, wo sie die Route verlassen hat und wieder dahin, wo sie den Call bekommen hat und hat dann das Rennen fortgesetzt, hat immer noch als erste Frau gefinisht. Aber Flex. Das zeigt, welche Konsequenzen diese Regeln haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, bevor man sich anmeldet oder wenn man sich anmeldet, das ganz genau sich durchliest, weil es eben auch Unterschiede gibt von Rennen zu Rennen.
Wo wir auch wieder bei dem anderen Punkt sind, es gibt nicht das eine Regelwerk. Es ist immer eine Überraschung, was kriegst du bei welchem Rennen. Dann noch der nächste Punkt, nur weil es bei dem Rennen draufsteht, heißt es auch nicht immer, dass das auch dann durchgesetzt wird, dass das dann das Regelwerk ist.
Ich habe mal versucht, für mich zu klassifizieren, welche Arten von Self-Supported Ultrarennen im Radsport es gibt. Und ich bin auf 6 Kategorien gekommen.
Was eigentlich schade ist, weil alle schreiben fast das Gleiche drauf. Fast.
Genau, alle nennen sich gleich und manchmal ist es nicht so ganz zu erkennen, was da drin steckt. Ich zähle die mal kurz auf. Also für mich gibt es diese ursprünglichen Self-Supported-Rennen, das sind eigentlich die ich gerade aufgezählt habe, also Trans AM, Tour Divide, Arizona Trail Race, Colorado Trail Race. Die sind Mitbegründer dieser Self-Supported-Szene und die sind oft so streng, dass es keine Media-Crews oder sowas gibt. Also wenn es Filme gibt, mir wurde sogar einer zugespielt, danke an den Hörer, dann haben sich die Leute dabei selbst gefilmt und es danach geschnitten, aber es gibt zumindest meines Wissens nach keine Media-Crews oder irgendwas, weil das eben sehr low-key ist. Dann gibt's strenge Rennen mit viel medialer Aufmerksamkeit und strenger Regelkontrolle. Da würde ich Lost Dot und das Transcontinental Race dazu zählen. Es gibt die gleichen Regeln, aber es gibt auch eine mediale Aufmerksamkeit und ab und zu unter ja gewissen Auflagen und auch guter Prüfung eben Filmcrews wie bei uns. Dann gibt's sogar sowas wie eine Gegenbewegung zu Lost Dot. Vielen ist es gar nicht so bewusst, aber diese strengen Regeln und die Regelverstöße, über die wir jetzt zum Beispiel mit Justinas auch über das Beispiel gesprochen haben, die werden von manchen Leuten in der Community harsch kritisiert und deswegen hat sich zum Beispiel das VIA Race gebildet. Das ist quasi ein Anti-TCA, nicht zufällig zur gleichen Zeit, auch durch Europa. Die Veranstalter stellen aber diesen Community-Aspekt mehr in den Vordergrund. Das heißt, ich glaube, man darf sich offiziell helfen. Bin mir auch nicht sicher, wie genau oder wie streng die Regeln da kontrolliert werden. Es gibt ähnliche lockere Rennen, nenne ich das jetzt mal, in dem Zusammenhang. Die nennen sich genauso Self-Supported Ultracycling, wie zum Beispiel das VIA Race. Aber auch beim Gran Guanche oder beim Memory Bike Race fahren die Leute, so wie ich das zumindest erfahren habe. Also ich bin diese Rennen beide gefahren, da fahren die Leute zusammen. Die Veranstalter geben auch mal an einem Checkpoint einen Schlafsack aus oder sowas. Es ist sehr, die Regeln sind nicht so streng und wird auch nicht wirklich verfolgt. Dann gibt's noch ein bisschen kürzere Rennen, die eher einen Community-Charakter haben, aber Regeln. Zum Beispiel das Dead Ends finde ich da ein gutes Beispiel. Also Dead Ends in Cake, Dead Ends in Dolci. Man fährt ja diese Sackgassen und allein deshalb begegnet man anderen Fahrern und Fahrerinnen halt regelmäßig wieder. Das heißt, die kommen einem entgegen und so weiter. Man trifft sich an den Checkpoints und schon allein deshalb entsteht ein viel größerer Community-Charakter. Beim Dead Ends in Dolci zum Beispiel gibt's auch ein Camp mit Zelten, wo alle Fahrer und Fahrerinnen ständig zurück können. Da gibt's auch Essen und so weiter, Duschen. Es gibt eine Infrastruktur quasi. Trotzdem gibt's da Banned Roads, die man nicht fahren darf, die bestraft werden. Man darf als Solofahrer, Fahrerin nicht mit anderen zusammenfahren und es wird auch quasi geahndet. Dann die 5. Kategorie, das sind für mich Rennen, die sich self-supported nennen, aber keinerlei Regeln verfolgen.
Badlands.
Ich wollte es nicht so bashen, aber wir haben beide das so bei Badlands empfunden.
Ich hab's gebasht.
Die Leute sind cool, ich will das Rennen nicht bashen. Das wäre auch eine coole Erfahrung, aber ich war ziemlich überrascht, sagen wir.
Absolut. Und deswegen finde ich auch, okay, genau, ich sehe das genau wie du. Das ist ein cooles Rennen und ich finde es toll, dass es da ist und die Leute sind super nett. Aber man darf schon in die Wunde reindrücken, weil es steht halt drauf, aber es ist nicht drin. Und da finde ich, kann man schon ein bisschen piesacken.
Ja. Dann die letzte Kategorie. Das sind für mich Ultra-Adventures, die sich nicht Rennen nennen und die auch keine dieser Regeln verfolgen. Zum Beispiel Japanese Bike Odyssey. habe ich auch selbst gemacht. Es ist offiziell kein Rennen. Es gibt so ein Ethos, also so quasi ein Regelwerk mehr oder weniger, aber es wird nicht irgendwie verfolgt oder geahndet oder wie auch immer. Das heißt,
was lustig ist, weil du musstest ja mindestens auch trotzdem eigentlich fast racen, um den Zeitcut zu schaffen, oder?
Genau, das ist irgendwie sehr ironisch, aber ich finde, das macht den Namen aus. Also es heißt Odyssey, es ist wirklich eine Odyssee, das in dem Zeitlimit zu schaffen. Es ist kein wirkliches Rennen, als ich das gemacht habe oder als wir das gemacht haben, haben wir auch deutlich mehr geschlafen zum Beispiel. Trotzdem ist es wirklich, wirklich hart.
Ja, ich weiß zum Beispiel beim Munich-Milan Gravel Challenge, da ist nämlich der große Unterschied. Nennen sich nicht Rennen aus einem, ich weiß nicht, vielleicht hat es einen rechtlichen Grund, weil man da andere Bestimmungen erfüllen muss oder ich weiß es auch nicht.
Ja.
Genau, also kann auch sein, dass es daher kommt. Vielleicht dürfen die sich da in Japan auch eben nicht Race nennen, weil sonst wäre das...
Nee, aber es gibt zum Beispiel auch kein Ranking.
Ja.
Also es gibt keine Liste oder es wird nicht irgendwie auf Instagram geschrieben, der oder die ist gerade der oder die schnellste oder sowas. Also sowas passiert einfach nicht.
Jetzt haben wir quasi die Kategorien. Es ist wirklich cool, dass es so viele Rennen gibt und es ist auch cool, dass es so viele Varianten gibt. Das einzige Problem dabei ist, dass die Varianten alle meistens das Gleiche draufschreiben und man nicht das kriegt, was drinsteht. Und ich frage mich, warum das so ist.
Ein Problem, das daraus resultiert, und das wurde uns ja bewusst bei Badlands, dass wir beide, glaube ich, unabhängig voneinander ein bisschen frustriert waren darüber, wie sich Badlands angefühlt hat. Also ich schildere mal kurz zwei Situationen. Zum Beispiel kam ich am ersten Tag an einem Restaurant oder an einer Bar vorbei, habe da gehalten, da standen schon sehr viele andere Fahrräder. Mein Kabel von der Powerbank ging kaputt und ich konnte meinen Wahoo nicht mehr richtig laden. Und dann habe ich halt versucht, in dieser Bar das so anzustecken und es hat nicht funktioniert und ich war halt wahrscheinlich, es sah auch gestresst aus. Und dann hat ein anderer Fahrer kam zu mir her und meinte so, hey, gar kein Stress, ich habe zwei Kabel, nimm einfach meins. Und dann habe ich gesagt, ja, mega nett von dir, aber das ist halt self-supported, ich kann das leider nicht annehmen, ich muss mir in der Tankstelle oder irgendwo ein neues Kabel kaufen. Und ich habe auch noch einen Ersatzwahoo, ich kriege das irgendwie hin. Dann hat er mich so ganz verwundert angeschaut und irgendwie war eher ein bisschen, es war eher negativ, als irgendwie, dass es jetzt zustimmend wäre. Also er hat mich offensichtlich nicht verstanden. Und dann war die Situation so, dass ich wieder von diesem Restaurant da losgefahren bin. Und weil da sehr viele andere Fahrer und Fahrerinnen auch waren, war das wie ein Balk, also ein große Gruppe an Fahrern und Fahrerinnen, die gleichzeitig losgefahren sind. Und ich habe mich dann so ein bisschen zurückfallen lassen, um halt alleine zu fahren. Das war etwas, worüber ich gar nicht nachgedacht habe, weil ich meine, es ist ein Self-Supported-Rennen. Und die anderen sind dann in einem Peloton quasi aus 10, 12 Leuten zusammengefahren. Einer hat sich umgedreht und hat sich zurückfallen lassen, hat zu mir gesagt so, hey, komm mit, wir fahren Windschatten, ist doch, also wir draften, so viel besser, komm mit. Und dann habe ich ihn angeschaut und ich dachte, da habe ich zum ersten Mal kapiert und habe ihm gesagt so, hä, ich habe mich solo angemeldet. Und ihr? Er so, ja, wir auch. Dann waren die fast so, hä, also sie, ich hatte das Gefühl, dass sie denken, ich wäre arrogant oder ich will nicht zusammenfahren oder wie auch immer. Natürlich wäre ich gern mit denen zusammengefahren, ich hätte mich gern mit denen ausgetauscht, ich wäre gern Windschatten gefahren, weil es die Sache natürlich viel leichter macht. Aber für mich war es einfach, ich dachte, da stand Self-Supported drauf und ich habe das erwartet, dass es wird wie beim Three Peaks oder was ich eben davor gefahren war. Und es war nicht der Fall.
Same, same. Also bei mir war diese, also man hat im Laufe des Rennens habe ich auch so festgestellt, naja, okay, free for all. Und dann muss ich mir jetzt an die eigene Nase fassen, weil irgendwann später im Rennen hatte ich tatsächlich dann einmal einen Platten. Ich hatte, glaube ich, 7 Platten in dem Rennen. Keine Ahnung, irgendwann hatte ich auch einen Platten und dann kam er vorbei und dann hat mir einen Schlauch angeboten und dann habe ich einfach gesagt, ja, danke.
Ja, aber mal ehrlich, ich...
Genau, man fühlt sich halt einfach dann so, okay, es macht hier jeder, was er will. Also, wieso soll ich mir noch Mühe geben? Und da ist, finde ich, der große Knackpunkt, was dieses Regelwerk oder dieses Konzept halt braucht. Und es ist Transparenz und Ehrlichkeit. Also, dass jedem sich die Regeln bewusst sind und jeder nach diesem Ethos handelt. Und wenn es halt nicht passiert, das schwappt halt sofort auf die Masse über.
Mir wäre es auch egal gewesen, wäre von Anfang an klar gewesen, die Regeln gelten nicht. Dann wäre ich einfach wie alle anderen auch in dem Balk mitgefahren. Ich hätte das Kabel angenommen, wäre einen halben Tag schneller gewesen, keine Ahnung. Aber so, wenn am Ende ein Gewinner und Gewinnerin gekürt wird und manche halten sich daran und manche nicht, dann spätestens, wenn man in einer Situation ist, wo es einem nicht gut geht, dann wird man richtig wütend darüber. Dann denkt man, toll, aber alle anderen haben es einfacher, weil ich halt nicht als Einziges an die Regeln und so. Und dann wird es richtig doof.
Deswegen beim zweiten Mal, wo ich ja hing bin und den Film von der Anja gemacht habe, bin ich da mit einem ziemlich entspannten Mindset hingegangen und dachte mir so, ja, okay, also ich kann hier gar nicht so viel falsch machen. Klar achte ich das Regelwerk als Kameramann, als Externer dabei, aber es war entspannter, als ich damals im DCR gedreht habe. So, da hast du das Gefühl, ja, du machst alles falsch.
Dieses Erlebnis war der Anlass für uns beide, ein bisschen zu reflektieren. Okay, es ist nicht überall gleich, obwohl das Self-Supported Ultracycling heißt. Selbst wenn man sich mit dem Regelwerk oder mit dem Manual, das man zu einem Rennen schwarz auf weiß bekommt, auseinandersetzt, selbst dann ist es nicht given, dass es genauso gelebt wird.
Der psychologische Hintergrund ist halt, finde ich, im Vergleich zu allen anderen Sportarten wie Basketball oder weiß was ich, Fußball, also da wird ja mittlerweile mit Kamera Millimeter genau geschaut, ob das jetzt ein Foul war oder nicht. Also da ist Kontrolle 200%. Wo sich das Ultracycling, Self-Support Ultracycling halt unterscheidet, ist, die Kontrolle bist du selber. Sobald man das Gefühl hat, rechts und links guckt keiner, ist natürlich die Versuchung auch extrem groß. Und das unterscheidet halt diesen Sport von den anderen, sag ich mal, kontrollierten Sportarten extrem stark. Wenn es halt einen Ethos gibt, ich würde das so ein bisschen vergleichen mit so Ellicott Races, diese Original Fixie Bike Messenger Races aus den USA. Da gibt es einen Startpunkt, dann bekommen die Bikes liegen alle da und alle, die da teilnehmen wollen, bekommen dann von dem Veranstalter oder von einem Typen halt aus der Szene halt so gesagt, okay, müsst da hinfahren und dann springen die auf ihr Bike und fahren durch die Stadt und die kennen sie ja eh aus, weil die sind der Bike Messenger, fahren dahin, kriegen den nächsten Spot, fahren dahin, kriegen den nächsten Spot und dann kommen sie irgendwann zum Ziel an und wer zuerst da ist, hat gewonnen, logischerweise. Das ist ja eine Szene, die sehr von ihrer Authentizität und Charakter lebt. So richtig ein Regelwerk, naja, wenn du nur eine ungeschriebene Regel da verstoßt, dann verstoßt du halt gegen den Ethos und bist quasi, gehörst nicht mehr so dazu.
Das ist eine soziale Norm, gegen die da verstoßen wird.
Richtig, genau. Aber um dazu zu gehören, musst du einfach diesen Ethos verfolgen und das extrem leben, also diese Leidenschaft und dieses Gefühl und dieses alles, was dazugehört, das ist ja aus einer extrem starken Szene entstanden. Und das kollidiert halt wenn so eine Szene oder so ein Sport zu groß wird, habe ich ja das Gefühl, geht dieser Ethos halt auch so ein bisschen verloren und deswegen ist es eben auch wichtig, darüber zu sprechen, wo war der Ursprung oder was war die eigentliche Idee dahinter, damit eben quasi diese Verwässerung nicht so stattfindet.
Mir fällt nur ein ähnliches Beispiel auf, und zwar beim Transsibirica, ich glaube vor 2 Jahren.
Oh ja.
Ich nenne keine Namen, mir fällt auch der Name überhaupt gerade nicht ein. Oh, aber da gab es eine Person, die gewonnen hat und wo dann im Ziel klar wurde, dass es so ein Virtual Basecamp gab, also dass diese Person sich von zu Hause aus Hotels hat buchen lassen und so weiter. Und der Veranstalter hat dann auch relativ viel Mühe da reingesteckt, das zu recherchieren, zumindest meines Wissens nach. Und es war dann recht klar, dass diese Buchungen zum Beispiel über einen anderen Namen stattgefunden haben, die eben von zu Hause per Telefon arrangiert wurden, sodass Person nur noch einchecken musste und so weiter.
Jetzt haltet euch fest.
Dann hat diese Person quasi Einspruch erhoben und ist vor Gericht, also hat sich einen Anwalt genommen und hat dagegen geklagt, gegen
vor
die Veranstalter.
Gericht.
Das finde ich schon richtig crazy. Ich habe nicht weiter verfolgt, wie die Sache ausging oder welchen Effekt es hatte, aber ich weiß, welchen Effekt es in der Community hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle fanden das. Also natürlich ist es blöd, wenn jemand gegen die Regeln verstößt, entweder bewusst oder unbewusst, wie auch immer. Aber man kann es vielleicht noch verzeihen, wenn man, keine Ahnung, ich glaube zum Beispiel Justinas, alle quasi innerhalb der Szene, die sagen, er ist der Stärkste und er hat die Triple Crown. Auch Dotwatcher zum Beispiel hat es, glaube ich, mehr oder weniger so betitelt. Ich glaube, da geht es sehr darum, wie integer man die Person wahrnimmt. Versus wenn jemand von relativ unbekannt als erstes Rennen, wie auch immer, sowas macht. Und dann, das hat ja auf jeden Fall zum Effekt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass viele Veranstalter die Person nicht mehr mitfahren lassen, ja auf jeden Fall gegen diese soziale Norm verstoßen hat und auch an Ansehen in der Community deutlich verloren.
Komplett verloren. Rechtlich vorgehen gegen einen aberkannten Sieg bei einem Ultra, Self-Support Ultra Cycling Race. Was kannst du holen? Hat er denn Preisgeld gewonnen? Also was will er denn einklagen? Seinen ethischen Sieg? Weil es geht ja dabei eigentlich ausschließlich darum, hey, du bist Erster und du bekommst ja nichts dafür, außer eigentlich die Anerkennung aus der Szene, oh krass, du bist Erster geworden, guter Fahrer. Aber wenn du dir das einklagen musst, was denken die Leute?
Ich glaube, es zeigt nur, wie auch leidenschaftlich viele Leute in diese Rennen starten und ich natürlich auch. Also mir ist es auch sehr, sehr wichtig. Ich will ein Rennen fahren und ich bin auch kompetitiv und so weiter. Aber vielleicht ist es an irgendeiner Stelle irrsinnig, wie in diesem Fall.
Schönes Thema fürs Klatschblatt aus der Ultraszene.
Wir haben ja auch viel darüber gesprochen, was potenzielle Lösungen für diese Intransparenz, sage ich jetzt mal, gäbe. Also das Problem resultiert ja vor allem daraus, dass sich Leute zu Rennen anmelden, weil auch immer mehr Rennen eben aus dem Boden sprießen, weil es immer mehr die Szene wächst und so weiter und man sich vielleicht zu einem Rennen anmeldet und nicht genau sieht, was ist der Ethos in spezifisch diesem Rennen. Also was kann ich da erwarten, was die Regeln, aber auch die Regelhärte irgendwie angeht. Wir sind irgendwie an einen Punkt gelangt, wo wir dachten, vielleicht muss es eine unabhängige Instanz geben, wie das ja im Profiradsport die UCI ist. Und da sind wir uns aber alle einig, dass die UCI nicht gerade beliebt ist. Nein. Dass das die falsche Herangehensweise wäre. Vor allem, wir haben auch von der Kommerzialisierung und sowas beim Trailrunning gesprochen. Das ist, glaube ich, sehr schwierig, eine Professionalisierung und vielleicht eine Transparenz zu schaffen, ohne den Spirit, der ja eigentlich genau von diesem ungeschriebenen Ethos und von der sozialen Norm lebt, zu verändern.
Ich habe dazu ja mal ein Video gemacht, wo wir das Thema einfach mal angefeuert haben und es hat auch für Resonanz gesorgt. Da warst du ja auch mit dabei und der Christoph Strasser, da habe ich mal so ein bisschen The Problem with Self-Supported Ultracycling genannt, um tatsächlich auch zu provozieren. Und es hat funktioniert. Es haben sehr, sehr, sehr viele ihre Meinung dazu gesagt. Grundsätzlich ist die Szene ja aus sich selbst gewachsen. Also es hat ja niemand gesagt, so, das ist das Fußballspiel und ihr spielt das jetzt und ich sage euch, wie die Regeln sind. Sondern Self-Supported Ultracycling ist ein rein organisches Wachstum. Wir haben gesagt, Governing Body nicht so cool und deswegen muss sich die Szene quasi selbst regulieren, wenn sie da Bock drauf hat.
Ja, du hast doch mit Millie von Dotwatcher gesprochen,
ja,
oder?
Ja, okay, dann spoilern wir das jetzt, ja genau. Wir alle kennen Dotwatcher. Dotwatcher ist eine Website, sagen wir, die ist sehr stellvertretend, fast immer. Da sind alle möglichen, da sind Race-Kalender, da sind fast alle Rennen drin, die es so gibt. Die haben immer den Dotwatcher-Report und da kann man bei jedem Rennen immer so ein Live-Reporting halt mitlesen. Da kommt man auch mit dem Link zur Follow My Challenge, also zu dem Tracking, dem Dotwatchen. Die sind ja auch ziemlich organisch gewachsen. Die übernehmen keinerlei Governing Body, sondern stellen quasi nur die Plattform ready, damit sich die Community und Szene selbst, sagen wir mal, bedienen kann. Jetzt habe ich die auch in Girona getroffen und habe mit der auch ein bisschen gequatscht und der auch mal von dem Video erzählt. Und dann sind wir irgendwie auf den Punkt gekommen, naja, da ist ja quasi schon eine Website, der vielen Leute vertrauen, also die einen hohen ethischen Anspruch auch daran hat, dass das alles so richtig läuft. Und da sind ja alle Rennen schon eingetragen. Warum nicht der Community die Möglichkeit geben, jedes Rennen zu bewerten nach gewissen Punkten? Setzt das Race seine Regeln durch? Ist das Rennen Price versus was du kriegst in Ordnung? Wie supportive sind die Veranstalter? Unterstützt das Rennen Female Empowerment oder Gleichberechtigung? Oder wie sicher ist die Strecke? Jeder darf das Rennen bewerten, der das gefahren ist, weil das ist ja bei Dotwatcher auch immer automatisch eingetragen. Und wenn man nach diesen Gesichtspunkten die komplette Szene diese Rennen bewerten lässt, wird ja irgendwann sich selber rauskristallisieren. Transcontinental ist extrem streng und Badlands extrem unstreng, was die Regeln angeht. Also Rules are not enforced oder Rules are enforced. Das Perfekte daran ist, wenn es die Community selber macht, ist, jeder aus der Community kann selber entscheiden, was will er denn? Also will er strenge Regeln? Will er nach diesem Ethos fahren, also dieses Rennen an einen hohen Ethos? Oder halt nicht? Ah nee, ich würde eigentlich nur ein bisschen Bikepacken. Auch ein anderer Bewegpunkt da ist, aktuell haben die Veranstalter von Rennen so ein kleines Free-for-All. Also die können draufschreiben, was sie wollen und die können so viele Regeln enforcen oder tun, was sie wollen. Also es steht ja jedem frei. Es gibt bisher noch keinen Druck von außen oder aus der Community. Und sobald du ein Bewertungssystem hast, entsteht vielleicht, okay, wer will sich jetzt Mühe geben und wem ist es wichtig, da gut dazustehen? Oder dass da steht, okay, da sind strenge Regeln oder nicht? Und wem ist es nicht so wichtig? Wer will mehr in die Community-Richtung gehen? Und das passiert dann vielleicht so von selber ein bisschen.
Also ich will gar nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Nochmal, also ich glaube, dass weniger stark oder streng verfolgte Regeln oder dieser Community-Adventure-Gedanke natürlich cool ist und seine Berechtigung hat. Und dass die Rennen sind ja nicht weniger prestigeträchtig. Also Badlands zu gewinnen ist richtig krass. Ich glaube, es geht eher darum, dass man, wenn man sich anmeldet, ein Gefühl dafür haben sollte, was einen erwartet. Und dafür wäre das sicherlich eine super gute Idee.
Exakt. Mit besser und schlechter habe ich jetzt verwendet für, es steht halt drauf und es ist nicht drin. Genau.
Ja. Ja.
Mhm. Also bessere Kommunikation, würde ich vielleicht sagen.
Ja, ich finde es eine super gute Idee. Also ich persönlich würde da gerne dazu beitragen, aber
ja, ich bin gespannt. Ich habe mit Millie das mal gepitcht und sie bespricht das mal mit ihren Leuten und ja, spannend. Und was ich auch cool finde, ist, wenn man das quasi dann so zeigt, wer hat welchen Kommentar zu welchem Rennen abgegeben, weil es ist ja auch mittlerweile so, dass man gewissen Fahrern vertraut oder halt ein Fan von denen ist. Also wenn jetzt eine Lael Wilcox sagt, ja, bei dem Rennen ist es so und so, dann hat man natürlich auch eine gewisse Vertrauenshaltung. Ah, die ist cool, die verfolge ich, ich mag, wie sie denkt. und dann schätzt man die Meinung halt auch sehr.
Ich würde gerne noch, also es gibt ja sowas wie ein Governing Body im Ultracycling und zwar diese World Ultracycling Association. Und ich hatte mich vor dem Podcast nie so wirklich damit beschäftigt, weil es mir sehr fremd war. Also ich bin nie damit in Kontakt gekommen oder mir war nie so richtig klar, was diese EMs oder WMs, die da durchgeführt werden, eigentlich bedeuten. Ich glaube, dass das schon sehr vielsagend ist dafür, dass ich diese Rennen seit 5 bis 6 Jahren mache und nie mit dieser World Ultracycling Association irgendwie in Kontakt kam. Dann habe ich ein bisschen recherchiert jetzt und zwar ist es eine autonome, selbstorganisierte Organisation, die auch Non-Profit ist, also durch freiwillige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und die gibt es schon seit 1980, den Internetauftritt, glaube ich, seit 1982 oder so. Die tragen auch jedes Jahr eben eine Europameisterschaft und eine WM auch aus. Zum Beispiel letztes Jahr war das Race Around oder Across Austria und das Race Through Poland, glaube ich auch, oder ist es dieses Jahr? Das heißt auch Rennen wie das Race Through Poland, das self-supported ist und das auch eins von, ich würde sagen, den Rennen ist, mit denen ich mich identifiziere. Diese World Ultracycling Association hat nochmal ihre eigenen Regeln. Ich habe mir die vorher kurz angeschaut. Die unterscheidet eben auch zwischen self-supported und supported Rennen. Zum Beispiel ist das Race Across America recht eng mit der World Ultracycling Association verknüpft. Und diese ganzen Individual Record Attempts, also sagen wir zum Beispiel den Weltrekord, den die Lady Wilcox letztes Jahr aufgestellt hat, mit einmal um die Welt zu fahren. Solche World Record Attempts, die werden da vorab registriert. Und die World Ultracycling Association, die steht auch für das Guinness Buch der Rekorde dann als Beurteiler zur Verfügung. Und sagt, das ist nach den und den Regeln, nach dem Protokoll eben abgelaufen und es kann anerkannt werden oder nicht.
Jetzt aber die Frage, warum ist da nicht jeder drin? Also wieso kenne ich das bei keinem Rennen?
Die Association ist quasi unabhängig, es sind zwei Stränge, die sich unabhängig voneinander organisch entwickelt haben. Das heißt, wenn wir sehen, die World Ultracycling Association wurde 1980 gegründet. Das erste self-supported Rennen, wie wir das kennen, war ungefähr zur gleichen Zeit, also Trans AM 1976, beide in Nordamerika und trotzdem sind es quasi zwei unabhängige Bewegungen. Das heißt, das TCA, die Japanese Bike Odyssey, alles worüber wir jetzt gesprochen haben, hat sich unabhängig von dieser World Ultracycling Association gegründet und entwickelt. Und bis heute scheint es da irgendwie keine Vereinigung zu geben. Warum das genau so ist, weiß ich nicht. Ich würde behaupten, also ich habe mir so ein bisschen die zum Beispiel den Kilometer, Höhenmeter, Zeitdurchschnitt vom Race Across America oder auch von den EMs und WMs angeschaut und mit den TCA-Ergebnissen verglichen. Wenn wir allein auf die Leistung oder auf die Performance gehen, dann ist die Leistungsdichte inzwischen beim TCA zum Beispiel deutlich höher als bei den World Ultracycling Association Rennen, was vielleicht dazu führt, dass man zumindest in unserer Szene vielleicht sagt, ist es wirklich der oder die beste Ultracycling-Spezialistin.
Ja, verstehe.
Es sind quasi zwei einfach unterschiedliche Szenen, glaube ich. Und ich glaube auch, dass diese World Ultracycling Association eine Ressource wäre, die auch das Self-Supported Cycling nutzen könnte. Aber irgendwie ist es zu wenig organisch zusammengewachsen und es wäre jetzt wieder eher eine externe Instanz, die irgendwas beurteilt und ich glaube, das ist nicht gewollt.
Das ist auch das, was, glaube ich, sofort in mir ein grummeliges Bauchgefühl auslösen würde, wenn jetzt eine Association über so self-supported Rennen stehen würde. Also das vom Bauchgefühl stimmt, passt es nicht einfach.
Ja, genau. Ja, die Regeln da sind relativ ausführlicher, als wir das zum Beispiel vom TCA kennen. Beim TCA gibt es 10 Regeln, die sind sehr klar, die können kontrolliert werden quasi. Bei der World Ultracycling Association ist es auf der Website super viele Punkte mit Ausklapptext, die man dann dazu lesen kann. Und da ist auch zum Beispiel spezifiziert, dass jeder Fahrer und jede Fahrerin zu jeder Zeit ein Jersey tragen muss. Und auf der Jersey darf keine Werbung für alkoholische Getränke sein, außer für Bier. Wirklich.
Also wenn du dich besaufen willst, dann nur mit Bier, ja?
Also ich will mich nicht über die Regeln lustig machen, ich will nur deutlich machen, wie anders es ist.
Ich finde schon witzig. Sorry. Das ist ja Alkoholrassismus. Weißt du, da denkt sich der Schnaps, warum darf das Bier da drauf und ich nicht?
Auf jeden Fall ist es da sehr klar betitelt. Und natürlich, wenn es um diese Supported-Rennen geht, ist es auch wichtig, dass es noch mehr Regeln gibt. Also wie ist die Crew zusammengestellt? Wann muss ich wie beim Auto fahren und so weiter? Also da ist es noch, es gibt sehr viel mehr Regeln, was eben diesen Support dann angeht.
Das ist ja die Frage, ne? Wie krass muss man Regeln definieren oder wie offen hält man sie? Ich glaube, jeder Veranstalter ist da im zweischneidigen Schwert. Regeln geben, ja, aber wie krass willst du sie aufdefinieren? Ich habe gehört, bei Race RuPaul sind sie auch sehr genau, was die Regeln angeht. Also genauer als bei anderen Rennen.
Ich fand übrigens super krass, ich habe mal die Race Across America-Leistung 2025 mit der TCR-Leistung 2025 verglichen. Also man muss sich ja vorstellen, beim Race Across America passiert es mit Support Car. Das heißt, die Fahrer, Fahrerinnen müssen eigentlich keine eigene Entscheidung treffen, sondern es gibt, man kann das Fahrrad wechseln, man kann, also es geht wirklich nur darum, die Performance auf dem Rad zu maximieren, was ich auch spannend finde. Und Christoph Strasser hat davon ja auch schon viel erzählt und ist super beeindruckend.
Und viel gefahren.
Genau. Da fahren die Leute so im Durchschnitt, die Sieger und Siegerinnen, 500 bis 560 Kilometer am Tag. Beim TCA ist die Gewinnerdistanz, also Victor Bossoni ist, glaube ich, letztes Jahr 450 bis 470 vielleicht Kilometer im Durchschnitt am Tag gefahren.
Das ist so krass
nah dran. Genau. Und die Distanz sind 4.900 beim Race Across America, beim TCA ja 4.700, 4.800 letztes Jahr. Und die Höhenmeter sind beim TCA ein bisschen mehr, wobei auch das Race Across America 50.000 Höhenmeter hat. Ich glaube, man kann es vielleicht nicht so direkt vergleichen, weil durch die Alpen und so weiter viele steile, lange Anstiege sind. Beim Race Across America sind die Anstiege, glaube ich, nicht so, dass man da 2, 3, 4 Stunden berghoch fährt. Aber ich finde schon krass, wie nah das beieinander liegt. Also bei den Männern maximal 100 Kilometer am Tag bei weniger Höhenmeter mehr.
Musst du überlegen, und das ohne ein Auto dabei oder einen ganzen
Van. Ohne Windschatten, mit eigenem Schlaf, eigenem Essen organisieren und so weiter. Man kann ja auch, glaube ich, weniger physisch an sein Limit gehen, wenn man diese ganzen Entscheidungen noch treffen muss. Was den Untergrund angeht, also in Bosnien sein Fahrrad über 3 Stunden über den Berg tragen, passiert halt beim Race Across America nicht. Und bei den Frauen, also ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber es ist noch viel gleicher. Das ist schon krass. Das ist cool, das war mir nicht so bewusst. Also die Zeit ist die gleiche.
Na dann, Jana, auf nach Amerika.
Nee, mich reizt das ehrlich gesagt gar nicht.
Kann ich verstehen.
Letztes Jahr beim Race Across America ist eine einzige Frau gestartet. Es ist ein bisschen schade. Da gibt es quasi weniger Wettkampf, als wir das kennen. Also ich bin sehr, sehr froh über diese Vielfalt und die Anzahl an Frauen, die beim TCA zum Beispiel an den Start gehen. Für mich persönlich, also ich verstehe den Reiz, auch mit einem Team so ein Ultrarennen zu bestreiten und dann auch im Ziel zusammen zu feiern und es zusammen zu schaffen, ist bestimmt super cool mit einer Crew. Ich verstehe nicht so ganz, warum ich Fahrrad fahren gehe und dann aber ein Auto hinterher fahre.
Hey, oder ein Auto hinter mir fährt.
Für mich ist der Reiz zum Fahrradfahren ja, dass ich mit dem Fahrrad, also deswegen fahre ich auch mit dem Bus oder mit dem Zug zurück.
Ja, Esefan, die meldet sich beim Green Leaderboard an, ne? Und dann fahre ich trotzdem mit dem Auto hinter dir her. Muss man sich schon auch wieder in die Nase fassen.
Ja, das stimmt.
Gut, das hat aber auch einen anderen Effekt. Also wir haben ja da was anderes bezweckt mit.
Das ist auf jeden Fall nicht das, was ich standardmäßig machen will.
Ja, keine Sorge, ich fahre dir beim TCA sicher nicht nochmal hinterher.
Und die Kosten sind auch krass. Also klar, ein TCA ist sehr teuer. Ich habe mal zusammengerechnet, ich habe ungefähr wahrscheinlich 3.000 Euro ausgegeben für das Transcontinental Race 2025. Man kann das wahrscheinlich auch noch deutlich teurer machen. Man kann es auch deutlich billiger machen. Zum Beispiel, wenn man einfach jedes Mal draußen schläft und so weiter, ist es mit Sicherheit deutlich günstiger. Also ich habe ja fast jede Nacht im Hotel geschlafen und habe da auch sehr wenig auf die Kosten geschaut. Aber im Vergleich zu einem Race Across America ist es halt trotzdem ein Klacks. Also wenn man sieht, wie man eine ganze Crew, das Auto, die Flüge für so viele Leute und so weiter, ist die Anmeldegebühr.
Die USA an sich deutlich teurer.
Ja, es sind, glaube ich, mehrere Zehntausende Euros.
Wo ich ganz kurz einmal eine Regelkontroverse einwerfen darf, weil das habe ich sehr viel mitbekommen in den Kommentaren auf diesem YouTube-Video. Mhm. Naja, wer mehr Geld hat, der gewinnt halt. Der hat ja auch ein 15.000 Euro Fahrrad und bekommt so von seinen Sponsoren die Hotelzimmer bezahlt und weiß was ich. Das Argument kommt sehr viel. Verteidigen
tatsächlich.
Sie sich, Jana Kiesenheimer.
Ja, dieses Jahr beim TCA, ich habe das selbst nicht mitbekommen, aber ich habe zu irgendeinem Zeitpunkt während des Rennens mit meiner Mama telefoniert und die hat mir ganz aufgebracht erzählt, Jana, auf Instagram, da hat jemand einen bösen Kommentar über dich geschrieben, das, was denn immer alle mit dieser Jana Kiesenheimer haben und dass sie doch auch immer eine Filmcrew dabei hat und es wäre überhaupt gar nicht richtig Rennen fahren. Ich habe das selbst gar nicht gelesen, aber meine Mama hat sich darüber aufgeregt. Und dann hat die Lail Wilcox während sie selbst Rennen gefahren ist, auf diesen Kommentar geantwortet und gesagt, dass er völlig Unrecht hätte, dass es überhaupt gar nicht stimmt und dass ich super Leistungen liefern würde und gar kein Filmteam dabei habe. Und dann hat Lost Dot aber danach die Kommentare gelöscht. Ich will mich jetzt nicht selbst rechtfertigen, deshalb vielleicht machst du das.
Ich verstehe einerseits das Argument. Wir reden ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, von einer Evolution der Szene, die von selbst passiert. Und dass sich die Szene professionalisiert, wissen wir eh. Also das ist einfach auch eine natürliche Entwicklung. Früher war es halt eben, naja, wenn du kein Geld hast, machst du halt Self-Support Motorcycling, weil da pennst du da draußen und kannst mit deinem Klapprad, was weiß ich, wohin fahren.
Robert Müller ist das beste Beispiel.
Ja, auch Legende. Auch die Professionalisierung hier. Und die passiert einfach. Die passiert, ob du willst oder nicht.
Und du kannst sehr erfolgreich sein mit dieser Strategie. Also ich meine, Robert Müller ist ein krasser Radfahrer. Robert Müller hat mal mit einem geliehenen Fahrrad das Trans-Pyrenees gewonnen.
Am Vorabend, Rad kaputt, ja, er leiht sich kurz irgendein Rad aus und dann gewinnt er einfach Trans-Pyrenees. Genau, also und ich habe da sogar eine persönliche Anekdote, weil bei meinem Three Peaks Bike Race, da bin ich ja irgendwie so im hinteren Mittelfeld gefahren und da ist mir auch einer aufgefallen, Alter, war der overgeared, der hatte wirklich alles. Also all the stuff on his bike, beziehungsweise nix on his bike, weil er halt extrem für das Level, was er Fahrrad fährt, total overgeared war. Und nach Tag 1 ist er ausgestiegen, weil sein Kopf nicht stark genug war. In dem Sport sind die marginal gains, was Fahrrad und finanzielle Mittel angeht, am wenigsten signifikant.
Ich finde übrigens auch, dass sich Leute, die, sagen wir, nur 1000 Kilometer Rad im Jahr fahren, genauso ein super geiles, teures Fahrrad kaufen können oder besitzen dürfen oder wie auch immer. Das ist doch mega cool. Ich finde, ein Fahrrad muss ja nicht, also jemand kann ein World-Class-Bike fahren und nicht die Leistung dazu zeigen, ist mir völlig egal, weil das ist einfach auch ein richtig geiles Objekt. Also es macht ja auch Spaß.
Genau, ist fein, dass es geil ist, dass es hat. Das ist auch bestimmt, er hat bestimmt mega Spaß mit dem Rad und alles fein, aber ich meinte jetzt gerade nur in Bezug auf Rennen. Also klar gewinnt die, weil die hat ein teures Rad. Aber guck mal, der hat wahrscheinlich noch ein teureres Rad, aber der kommt nicht mal Tag 1 vorbei. Das war das Argument.
Ja, und man muss auch sagen, also zum Beispiel, ich finde das TCR 2025 war ein gutes Exempel dafür, weil Leigh Wilcox, Cynthia Carson und ich sind alle gesponsert von Brands, was das ganze Setup angeht. Ich glaube, wir können uns alle drei mehr oder weniger aussuchen, was wir wollen. Trotzdem sah das Setup komplett verschieden aus. Also es war komplett anders. So zeigt auch ein bisschen, dass selbst wenn man diese Ressource hat, was natürlich ein Vorteil ist, das will ich nicht leugnen. Also, aber es heißt nicht, dass man dann unbedingt das perfekte Setup hat. Also das kann auch sehr individuell sein. Also Lail hat sich eben für ein Crux, für ein Gravelbike mit einer Federgabel sogar entschieden. Die Cynthia hat ein sehr aero-optimiertes Setup und ich war wahrscheinlich am minimalistischsten mit dem leichtesten Fahrrad unterwegs. Und ich glaube, das ist da auch sehr individuell, welche Stärken oder welche Schwächen man hat und ob man da was ausgleichen will oder seine Stärken betonen, wie auch immer. Also ich glaube, auch da ist schon sehr viel Strategie dahinter, die nicht unbedingt nur an Gear und Geld, also Gear im Sinne von Ausrüstung, begründet ist dann.
Für mich steht Self-Support Ultracycling geht es bei mir sehr viel um Identität, Vertrauen, Selbstregulierung, ohne zu sagen Regeln. Das ist immer das Problem. Das Wort Regeln klingt restriktiv, obwohl man sich dazu freiwillig anmeldet. Und es geht sehr viel um den charakterlichen Kern, wie man daran geht, meiner Meinung nach.
Und das Wichtige ist, dass es eben nur funktioniert, wenn es ein Kollektiv ist. Das heißt, wenn ich selbst daran glaube und das ist wie mit Geld, wenn niemand an Geld glaubt und alles sagt, es ist ja nur Papier, dann hat es keinen Wert und keinen Sinn überhaupt. Nur wenn halt alle das verfolgen und dem gleichen Wert zumessen, dann entsteht dadurch eine Bedeutsamkeit, ja, so ein Ethos in diesem Rennsetting.
Und wie sieht die Zukunft auf? Naja, also die Zukunft sieht so aus, dass sich die Szene von selbst entwickeln wird. Also das, so wie es jetzt angefangen hat mit dem Rennen und jetzt weitergeht, das wird passieren und man kann, wenn man will, kann man jammern, aber bringt nichts, weil es ist ein organisches Ding, es wird sich entwickeln und man muss das einfach also annehmen oder halt nicht. Also ich muss das auch nochmal ansprechen. Kennst du Fritz Meinecke?
Ja, klar. Also ich muss sagen, dass zuerst kannte ich ihn nicht, weil ich wirklich ein Internet-Noob bin. Ich schaue mir null Videos oder irgendwas. Ich bin null auf YouTube bewandt. Und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, boah, krass, Jana, ich habe gesehen, Fritz Meinecke folgt dir auf Instagram. Und dann habe ich ihn erstmal recherchiert.
Genau, also Fritz Meinecke, einmal ganz kurz, ist ein YouTuber, der hat ursprünglich mit so Survival-Videos angefangen, war übelst im Survival-Game drin und der Survival-Dude Deutschlands. So, irgendwann hat er das Fahrradfahren für sich entdeckt Und der ist auch ein sehr umtriebiger Mensch. Also der, wenn der wo reingeht, dann geht der rein. Und zwar 200%. Und das ist eben auch beim Fahrradfahren passiert. Hat dann auch Jana gefunden und auch ein paar Filme von mir. Und jetzt muss ich da die Props aussprechen. Er ist für mich stellvertretend für eine Entwicklung in der Ultraszene, die organisch passiert. Er hat das gefunden, er hat eine Repräsenz, er geht voll rein. Er guckt wirklich jedes meiner Filme. Und das Wichtigste war bei dem The Problem with Ultracycling, hat er auch angeschaut, hat er auch kommentiert und gesagt, respect the rules. Also ich finde es gut, dass er sich mit der Thematik auseinandersetzt. Das finde ich mega schön. Es ist auch eben eine organische Entwicklung, wenn so jemand mit so einer riesigen Internetpräsenz da jetzt in der Szene passiert. So, und das ist eigentlich fast eine große Verantwortung, die er hat.
Das erinnert mich ein bisschen daran, bevor Christoph Strasser das erste TCR gefahren ist, war ich bei Sitzfleisch im Podcast zu Gast und danach habe ich mich mit Christoph eben ausgetauscht, wie es sein würde, wenn er als quasi Supported Star vom Race Across America Sieger mehrmals und so weiter mit den Sponsoren und so weiter jetzt in die Self-Supported-Szene kommt. Und ich fand super sympathisch, dass er sich darum Gedanken macht. Und ich meine, inzwischen ist er krass etabliert und alle lieben ihn, weil das einfach ein Mensch mit einer sehr, ja, ich finde, es macht sehr sympathisch, immer wenn man so richtig diese Leidenschaft spürt. Und ich weiß, dass der Christoph Fahrradfahren liebt. Vielleicht mal mehr und mal weniger, so wie wir auch. aber es ist sehr authentisch und man merkt, es geht nicht um Ruhm oder um irgendwas. Und so ist es vielleicht bei dem Fritz Meinecke auch. Also wenn eine echte Leidenschaft dahinter steht und so Bock, sich damit zu beschäftigen. Und wenn dann natürlich wie beim Christoph auch noch die krasse Leistung dazu kommt, dann ist es super beeindruckend. Und es war für mich eine ähnliche Entwicklung, die organisch war und die Szene aber auch krass bereichert.
Wir haben ja Strasser damals auch mit Specialized, also ein Specialized YouTube-Kanal, ist auch so ein kleines Porträt, das wir vom Strasser gedreht haben und wir haben den auch quasi begleitet, bevor er sein erstes TCR gefahren ist und dann haben wir ihn auch zu Hause privat kennengelernt und uns ist aufgefallen, okay, der nimmt das richtig ernst und ihm ist sehr wichtig, dass er in dieser Szene bei seinem ersten Rennen nicht aneckt. Der hat das sehr, sehr gewahrt. Eigentlich müssen wir das Cola-Gate schon noch erzählen, weil es ist ja auch so ein Beweggrund gewesen, was ihm wichtig war.
Ja, das Cola-Gate war auf jeden Fall, dass Ulrich und Christoph sich beim TCA, die waren, ich weiß nicht, wer von beiden zu dem Zeitpunkt geführt hat, aber sie waren quasi Platz 1 und 2. Sind sich begegnet an einem Kiosk irgendwo im Balkan. Ich glaube, es war so, dass der Ulrich dem Christoph eine Cola ausgegeben hat. Einfach so quasi kameradschaftlich, um anzustoßen und zusammen
andersrum
eine Cola zu trinken.
Der Strasser hat dem Ulrich eine Cola ausgegeben. Warum ist das jetzt so relevant?
Genau, ich finde es eine mega coole Geste. Also die Führenden in einem Rennen treffen sich und trinken zusammen eine Cola. Ist doch auch eine krasses Bild. Und ich muss sagen, bei Cynthia und mir war das dieses Jahr oder 2025 nicht so, ohne jetzt auf Details einzugehen.
Ja, genau. Ich denke, Strasser war das wichtig, einfach Kollegialität zu zeigen. Also nicht den Ellbogen Ironman-Athleten zu zeigen, sondern hey, ich respektiere hier alles oder ich will hier gut ankommen.
Am Ende hat Christoph gewonnen. Im Ziel wurde dann von den Veranstaltern erstmal kein Gewinner, glaube ich, verkündet, weil eben dieses Cola-Gate im Raum stand, ob das eine Hilfeleistung war. Und es wäre quasi verboten, die Hilfe anzunehmen. Ich weiß nicht, wie das mit Hilfe bieten ist. Eigentlich auch nicht so gern gesehen, weil es wäre jetzt keine Notsituation.
Man kann Hilfe anbieten. Als Annehmende muss man sagen, ja, nehme ich einfach mich aus dem GC raus.
Genau, also beim TCA ist es so, dass wenn man Hilfe annimmt, muss man seine Privé-Karte, wo die Stempel ja drin sind, an die helfende Person abgeben. Und damit ist quasi das Rennen für die Person, die Hilfe annimmt, vorbei.
Jetzt die Frage, warum? Also, what's the Cola Gate?
Ja, danach wurde eben viel diskutiert, ob das jetzt ein Regelverstoß war, weil Christoph die Cola bezahlt hat. Und ich glaube, das gab dann auch ein Gespräch. Es gab auch einen Live-Podcast danach mit Ulrich und Christoph, die darüber nochmal gesprochen haben. Also, es ist eine coole Podcast-Folge, die man sich auf jeden Fall mal anhören kann. Und am Ende gab es aber keine Strafe dafür, wenn ich mich richtig erinnere.
Was dem Veranstalter, glaube ich, wichtig war, ist, ein Exempel zu setzen oder vielleicht gar nicht ein Exempel, sondern einfach keine Ausnahmen zu machen, was das Regelwerk angeht. Technisch gesehen war das ein Regelverstoß. Und
ich glaube, sie konnten nachweisen, dass der Ulrich durchaus bezahlen konnte. Also er konnte nachweisen, dass er auf seiner Kreditkartenabrechnung irgendwie eine Minute davor selbst bezahlt hatte. Und dass sein Kontostand ausreichend war und dass er hätte sich easy selbst die Cola auch kaufen können. Und er hatte nicht danach gefragt, das war auch wichtig. Also er hat nicht danach gefragt, kannst du mir bitte die Cola zahlen? Ich habe keine Kohle oder so. Oder meine Zahlung funktioniert nicht. Das war in dem Sinne vielleicht, was man als Trail Magic interpretieren würde.
Und die Intention von dem Veranstalter war ja nicht, ha, jetzt drücken wir euch aber einen rein. Sondern da ging es ja tatsächlich um die Authentizität, dass das Rennen an sich wahren will. Also damit, dass das TCR gesagt hat, auch hier ziehen wir unser Regelwerk durch, steigt ja nur die Authentizität des Rennens.
In der Geschichte des TCRs gibt es ja noch sehr viele solche Anekdoten, zum Beispiel mit Anatole auch. Genau, wir wollen nicht auf all diese Beispiele jetzt eingehen, aber es gibt immer wieder Streitpunkte und auch natürlich Kritik, wie man diese Strafen und wann man die kommuniziert an die Fahrer und Fahrerinnen.
Ja, und genau, also aber ganz kurz, wir sind jetzt nicht pro TCR oder pro Ulrich oder pro irgendjemand. Das ist immer eine kontroverse Sache, sicher für keinen einen Spaziergang.
Ich will auch nicht in der Haut der Veranstalter stecken,
nein,
was das angeht.
Nein, ja. Okay.
Nächste Woche wird super cool. Ich bin mega excited dafür. Ich glaube, es wird mega cool. Wir haben einen Gast und tauschen uns über ADS und ADHS im Ultrasport oder im Ultracycling aus.
Ja, ich kenne die Person schon etwas länger.
Ihr seht's nächste Woche.
So nämlich.
Genau.
Und damit gehen wir raus.
Genau, wir wünschen euch eine gute Woche. Du hast das letzte Wort, Stefan.
Der Gag dabei ist ja eigentlich, das kann immer ich bestimmen. Also ich schneide diesen Podcast. Ich kann sagen, wer das erste und letzte Wort hat. Also, dass wir da so einen Witz drüber machen, ist eigentlich Quatsch, weil ich kann es entscheiden. Oder ist das der Witz?
Ich muss mir die Folgen mal selbst anhören, glaube ich.
Alright, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.
Geht langlaufen.
Ja. Lang laufen. Tschüss.
Tschüss.